SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, haben Sie eingeschaltet. Verwirrung ums Gras. Die Stiftung Sucht Schweiz fordert eine einheitliche, klare Cannabispolitik. Kritik an der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA wegen ihrer Hilfe in Ländern, die nicht mit der Schweiz zusammenspannen. Eritrea zum Beispiel.
Ich gehe davon aus, dass irgendeinmal auch die Möglichkeit bestehen wird, da in einen konstruktiven Migrationsdialog mit den Behörden, mit der eritreischen Regierung zu treten.
Sagt dazu DEZA-Direktor Manuel Sager. Er ist dann auch unser Gast im Tagesgespräch um 1. Dann, eigentlich soll Andrea Nahles die SPD aus der Krise führen, aber dass sie schnell Parteivorsitzende werden soll, führt zur nächsten Krise.
Wogegen sich der Protest eben richtet, ist so ein bisschen dieses Hauruck-Verfahren und dieser Eindruck, dass das in Hinterzimmern besprochen und beschlossen wurde und die Partei jetzt vor vollendete Tatsachen gestellt wird.
Sagt der Journalist Nico Fried im Rendezvous-Gespräch. Im Studio heute Brigitte Kramer. Guten Mittag. Schluss mit dem Wirrwarr um legales, halblegales, illegales Cannabis. Schluss mit der je nach Kanton unterschiedlichen Bussenpraxis. Die Schweiz brauche eine neue, klare Cannabispolitik. Das fordert die Stiftung Sucht Schweiz in ihrem Suchtbarometer 2018. Der Adressat ist klar: Bundesbern. Ivan Santoro berichtet.
Kiffen ist in der Schweiz verboten, so steht's im Betäubungsmittelgesetz. Trotzdem kann man im Supermarkt legal Haschzigaretten kaufen und je nachdem, in welcher Stadt, in welchem Kanton man gerade ist, kriegt man eine Buße, wenn man mit einem Joint erwischt wird oder eben nicht. Das sei alles verwirrend, sagt Monique Partner von Sucht Schweiz.
Man muss schon nur die Ordnungsbußen anschauen. Also die Praxis bei den Ordnungsbußen ist uneinheitlich. Oder dieser Hype um diese neuen CBD-haltigen Produkte, also neue Produkte mit Cannabis, die eine Dynamik erfahren haben, auch das stellt Fragen.
Deshalb müsse jetzt die Bundespolitik den Cannabismarkt klar regulieren, fordert Partner.
Wir wünschen uns eine Politik, die den Jugendschutz besser im Griff hat, die Jugendliche besser schützt. Wir wünschen uns, dass der Schwarzmarkt verschwindet und dass Cannabis besteuert wird, also dass da mehr Einnahmen für den Staat generiert werden könnten. Also es braucht sehr viel Regulierung und zwar mehr, als man das beispielsweise beim legalen Produkt Alkohol kennt.
Für Sucht Schweiz wäre zum Beispiel die Stadt Bern auf dem richtigen Weg gewesen. Ein entsprechendes Projekt dort sah vor, dass 1000 regelmäßige Kifferinnen und Kiffer ihr Cannabis legal in Apotheken kaufen können. Doch der Bund hat diesen Versuch nicht bewilligt, weil die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen fehlten. SVP-Nationalrat und Gesundheitspolitiker Sebastian Frener findet den Entscheid des Bundes richtig, denn er hält gar nichts von diesen Studien.
Cannabiskonsum ist ja genug erforscht, da braucht es diese neuen Studien nicht. Das sind einfach die Befürworter einer Cannabis-Legalisierung, die jetzt mit diesen Vorwandsstudien kommen, um es dann einfacher zu machen, das Cannabis zu legalisieren.
Und überhaupt, Frener will auch nichts von einem Cannabis-Wirrwarr in der Schweiz wissen.
Die Rechtslage ist völlig klar. Es gibt ein Betäubungsmittelgesetz. Dort steht drin, was erlaubt ist und was nicht.
Es sei höchstens ein Vollzugsproblem, ob man jemanden büße, wenn er mit einem Joint erwischt werde. Für Frener reicht der Status quo in Sachen Cannabispolitik. Allerdings ist er damit in der Nationalrätlichen Gesundheitskommission in der Minderheit. Diese hat nämlich Ende Januar beschlossen, das Betäubungsmittelgesetz abzuändern, sodass solche wissenschaftlichen Cannabisstudien künftig möglich sind, wie jene, die in der Stadt Bern geplant waren. Vielen Cannabis-Legalisierern geht das aber zu wenig weit. Im April soll mit der Unterschriftensammlung für eine neue Initiative begonnen werden, die Cannabis in der Schweiz vollständig erlauben will. Sucht Schweiz hält dies für den falschen Weg. Die Bundespolitik müsse hier den Lead haben, sagt Monique Partner. Nur sie könne garantieren, dass Cannabiskonsum in der Schweiz klar reguliert, aber nicht verharmlost werde.
Ivan Santoro hat berichtet. Nun weitere Meldungen in der Übersicht mit Thomas Fuchs.
Die DEZA, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit des Bundes, hat ihre Prioritäten für das laufende Jahr präsentiert. Unter anderem steht 2018 die humanitäre Hilfe für Menschen in Not im Fokus, teilt die DEZA mit. Außerdem wolle man einen Beitrag zur Armutsbekämpfung leisten, indem betroffenen Personen Zugang zur Bildung ermöglicht werde. Allgemein würden sich in einer Welt, die immer globalisierter wäre, auch die Anforderungen an die Entwicklungszusammenarbeit verändern. Darum setze die DEZA in verschiedenen Bereichen auf innovative technische Lösungen. Die Rechtskommission des Ständerates will der Selbstbestimmungsinitiative der SVP keinen Gegenvorschlag gegenüberstellen. Stattdessen empfiehlt sie die Initiative mit 12-1 Stimme zur Ablehnung. Die Selbstbestimmungsinitiative verlangt, dass der Vorrang des Verfassungsrechts vor dem Völkerrecht in der Verfassung verankert wird. Die Mehrheit der Rechtskommission argumentierte, dass die Initiative die Schweiz nicht von internationalen rechtlichen Verpflichtungen entbinden würde. Der Ständerat berät die Selbstbestimmungsinitiative in der Frühjahressession als Erstrat. Die Sterbehilfeorganisation Exit hat letztes Jahr 734 Personen in den Freitod begleitet. Das sind durchschnittlich 2 Freitodbegleitungen pro Tag. Die Zahlen betreffen die Deutschschweiz und das Tessin. Und sie liegen 1,5% höher als im Vorjahr. Um 10% gestiegen ist die Zahl der Mitglieder, wie der Verein Exit Deutsche Schweiz meldet. Ende 2017 waren 110.000 Personen Mitglied bei der Sterbehilfeorganisation. Die französische Polizei hat den Fahrer eines Schweizer Geldtransportunternehmens und dessen Tochter festgenommen. Die beiden hätten eine Entführung mit Lösegeldzahlung letzte Woche womöglich fingiert. Laut der Polizei sitzen sie in Lyon im Gefängnis zusammen mit einem mutmaßlichen Helfer. Die Tochter des Geldtransportfahrers hatte der Polizei erzählt, sie sei in der Nähe von Lyon von 2 Männern entführt worden. Und ihr ebenfalls in Frankreich lebender Vater sagte, er habe danach den Entführern im Kanton Waadt den ganzen Inhalt des Transporters als Lösegeld übergeben. Die Rede war von 20 bis 30 Millionen Franken. Zunächst waren die Ermittler von einem Fall von organisierter Kriminalität ausgegangen. In Südkorea ist die engste Vertraute der ehemaligen Präsidentin Park Geun-hye zu einer Gefängnisstrafe von 20 Jahren verurteilt worden. Ein Gericht in der Hauptstadt Seoul befand Choi Soon-sil unter anderem der Korruption für schuldig. Choi steht im Mittelpunkt eines Korruptionsskandals, der vor rund einem Jahr zur Amtsenthebung von Präsidentin Park führte. Gegen Ex-Präsidentin Park läuft ebenfalls ein Verfahren wegen Korruption und Machtmissbrauchs. Sie bestreitet die Vorwürfe. Ein Urteil wird für den April erwartet. Spanien muss wegen unmenschlicher Behandlung 2 verurteilten ETA-Terroristen 50.000 Euro Entschädigung bezahlen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sieht es als erwiesen an, dass die beiden Männer bei ihrer Festnahme und während der Untersuchungshaft von spanischen Sicherheitskräften misshandelt wurden. Die Männer mussten daraufhin im Spital behandelt werden. Die Untergrundorganisation ETA kämpfte fast 50 Jahre lang für einen unabhängigen baskischen Staat im Norden Spaniens und im Süden Frankreichs. 2011 erklärte die ETA, auf Gewalt zu verzichten. Seither verübte sie keine Anschläge mehr. Das Wetter. Heute scheint häufig die Sonne. Morgen Vormittag fällt im Westen etwas Schnee. Sonst ist es teils sonnig, teils bewölkt. In der Ostschweiz liegt am Vormittag zudem gebietsweise Hochnebel. Die Temperaturen erreichen heute und morgen -1 bis +4 Grad. Im Süden ist es heute und morgen sonnig bei 6 bis 8 Grad.
In 21 Minuten ist es 1. Die Schweiz soll Entwicklungsländern helfen, aber nur dann, wenn mit diesen Staaten ein Rückübernahmeabkommen für abgewiesene Asylbewerber besteht. Diese Forderung ist in den letzten Jahren immer lauter geworden. Gestern hat der Zürcher Kantonsrat entschieden, aus dem Lotteriefonds keine Entwicklungsgelder mehr an Länder zu zahlen, die sich weigern, abgewiesene Staatsbürger zurückzunehmen. Entwicklungshilfeorganisationen kritisieren das. Die DEZA aber, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, sieht die Arbeit mit Entwicklungsländern differenzierter. Priscilla Imboden.
Was der Kanton Zürich beschlossen hat, ist im Schweizer Parlament mehrmals abgelehnt worden. Doch das Parlament erteilte der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, DEZA, vor gut einem Jahr den Auftrag, die Migrationspolitik dort, wo es im Interesse der Schweiz ist, mit der Entwicklungshilfe zu verknüpfen. Die DEZA geht dabei nicht so weit wie der Kanton Zürich. DEZA-Chef Manuel Sager erklärt.
Wir arbeiten mit unseren Partnerländern zusammen in einem breiteren Dialog. Wir helfen unseren Partnerländern dabei, ihre Entwicklungsprobleme zu lösen, die oft eben auch Ursachen sind für Migration. Und selbstverständlich, irgendeinmal wird dann auch die Frage aufkommen, wie gehen wir mit abgewiesenen Asylbewerbern um. Das ist Teil des Migrationsdialoges.
Im Fokus steht dabei oft das Land Eritrea, weil zahlreiche Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus diesem ostafrikanischen Staat stammen. Es wird von einem Einparteiensystem mit eiserner Hand regiert und hat bisher kein Rücknahmeabkommen mit der Schweiz abschließen wollen. Seit mehr als einem Jahr betreibt die DEZA in Eritrea ein Entwicklungsprojekt. Dazu sagt Manuel Sager:
Für mich ist das ein Anfang, auch mit den Behörden in Kontakt zu treten. Und dann, ich gehe davon aus, dass irgendeinmal auch die Möglichkeit bestehen wird, da in einen konstruktiven Migrationsdialog mit den Behörden, mit der eritreischen Regierung zu treten.
Nicht alle erachten dies als zielführend. Eva Schmassmann von Alliance Süd, der Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Hilfswerke, kritisiert, dass ein Projekt in Eritrea nur mit der Zustimmung der Regierung erfolgen könne. Diese spare dank Entwicklungshilfe Geld etwa für das Militär, mit dem es die Bevölkerung unterdrücke.
Ich finde, unter den gegebenen Umständen sind öffentliche staatliche Entwicklungsprojekte in Eritrea nicht sinnvoll.
Die Schweiz habe andere politische Kanäle, wo sie sich einsetzen könne. So könne sie über internationale Organisationen auf Eritrea Druck ausüben, damit die Regierung die Menschenrechte respektiere. Die Forderung, Entwicklungsgelder als Machtmittel in der Migrationspolitik einzusetzen, basiere auf Irrtümern, sagt Schmassmann von Alliance Süd. Die Schweizer Entwicklungspolitik habe zu wenig Gewicht.
Es geht um zu kleine Summen, als dass es für diese Regierungen interessant wäre. Und der zweite Irrtum, es geht normalerweise um Projekte, die im Interesse derjenigen umgesetzt werden, die nicht an der Macht sind. Das heißt, es sind Projekte, die nicht unbedingt im Interesse der Regierung sind.
Dass die Beträge zu klein sind, dürfte jedenfalls für den Entscheid des Kantons Zürich zutreffen. Zürich will Geld aus dem Lotteriefonds nur noch an Entwicklungsprojekte in Länder zahlen, die bereit sind, Migranten zurückzunehmen. Es handelt sich dabei um rund 4,6 Millionen Franken, die an 30 verschiedene Organisationen verteilt werden, wie etwa das Internationale Rote Kreuz, Fastenopfer und Helvetas, in Tranchen von rund 100'000 Franken. Damit lässt sich kaum Politik machen.
Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Der Schwiegersohn von Ungarns Premier Orbán soll EU-Gelder in die eigene Tasche gesteckt haben. Doch Konsequenzen hat das für den Regierungschef nicht. Dann, so klingt Radio auf einer Insel in Bangladesch.
Shruta Bondhura, apnar shunchen Radio Shagordi, 99.2 FM.
Zum Internationalen Tag des Radios hat unser Korrespondent ein Kleinstradio besucht, die einzige Informationsquelle der Bevölkerung. Und kurz vor eins schalten wir zu unserem Reporter in Pyeongchang. In diesen Minuten wischt das Schweizer Curling Mixed gegen Kanada um Gold. Zuerst Andrea Nahles, die Frau mit dem frechen Mundwerk, die Frau mit Biss. Lange galt sie in der deutschen SPD als Nervensäge. Nun hat sie sich zur Realpolitikerin gemausert, zur Hoffnungsträgerin, welche die Partei wieder auf die Spur bringen soll. Die Spitze der SPD möchte Andrea Nahles schnell zur neuen Chefin machen. Die 47-Jährige soll die Nachfolge von Martin Schulz antreten. Vorerst kommissarisch, also vorübergehend. Sie müsste dann noch formal auf einem Parteitag gewählt werden. Nun aber macht sich in der Partei Widerstand breit gegen diese Hauruck-Übung. Nico Fried ist Chef des Berliner Büros der Süddeutschen Zeitung. Ich habe ihn gefragt, wer steht denn da auf die Hinterbeine?
Es gibt Bedenken, ob Andrea Nahles überhaupt kommissarische Vorsitzende werden kann nach dem Parteistatut. Denn sie gehört nicht dem Vorstand an, als Fraktionsvorsitzende und es gibt 6 Stellvertreter und jetzt gibt es das Argument, dass eigentlich einer der Stellvertreter oder eine der Stellvertreterinnen bis zum Parteitag, wo über den neuen Parteivorsitz entschieden wird, diese Rolle übernehmen soll.
Was spricht denn dagegen, dass einer oder eine von diesen Stellvertreterinnen, stellvertretenden Parteivorsitz vorübergehend übernehmen könnte?
Dagegen spricht eigentlich nichts, außer dass Frau Nahles natürlich eingestehen müsste, dass sie da das Statut nicht richtig geprüft hat, wenn es so kommt. Denn das wäre natürlich schon eine gewisse politische Niederlage. Man hat sich das so ausgedacht, dass der Übergang jetzt von Martin Schulz zu Andrea Nahles schnell geschieht. Das wäre auch sinnvoll, wenn Sie bedenken, welche Aufgaben in den nächsten Wochen schon auf die SPD zukommen, dass dann da auch jemand ist, der die Führungsaufgabe danach auch weiter übernehmen wird, der praktisch redefähig ist für die SPD, wenn Sie an die Regierungsbildung denken mit der Union. Aber jetzt ist es eben so, es gibt ein großes Misstrauen in der Partei, das sich jetzt an allen möglichen Ecken äußert und das ist eine davon. Man will, dass das in der Ordnung des Statutes verläuft und deswegen wird es wohl so kommen, dass heute zunächst ein stellvertretender Parteivorsitzender den Vorsitz übernimmt, kommissarisch, bis dann ein Parteitag mutmaßlich Andrea Nahles zu neuen offiziellen Vorsitzenden wählt.
Es geht also um rechtliche Bedenken am Wahlverfahren, aber ist der Widerstand auch gegen die Person Nahles gerichtet?
Das glaube ich eher nicht. Es gibt 2 Landesverbände, die ihren Protest erhoben haben, aber eher formal und ausdrücklich sagen, es ginge nicht gegen die Person. Das sind Berlin und Schleswig-Holstein. Das sind beides eher linke Landesverbände, eher Landesverbände, die eigentlich hinter Andrea Nahles stehen müssten. Aber wogegen sich der Protest eben richtet, ist so ein bisschen dieses Hauruck-Verfahren und dieser Eindruck, dass das in Hinterzimmern besprochen und beschlossen wurde und die Partei jetzt vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Das ist einfach der momentanen Situation in der SPD geschuldet, wo das Misstrauen wahnsinnig groß ist, gerade auch gegen die Führung. Ich halte das für völlig übertrieben. Es ist ja nicht so, dass es sich hier um eine undemokratisch zustande gekommene Parteiführung handelt. Aber so ist das eben in diesen Wochen bei der SPD.
Aus demselben Grund hat ja am Abend die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange dem Parteivorstand der SPD ihre Kandidatur angekündigt. Sie will gegen Andrea Nahles antreten. Was ist denn davon zu halten?
Simone Lange macht geltend, dass sie quasi die Sprecherin des Unmuts ist in der Partei, auch gegen diese vollendeten Tatsachen, die da geschaffen werden. Sie hat keine realistische Chance, nach meiner Ansicht, auf dem Parteitag gewählt zu werden. Dafür ist Andrea Nahles bei aller Kritik, die es inzwischen auch an ihr gibt, dann doch zu fest in der Partei verankert. Aber ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass Frau Lange da antritt. Das macht die Sache ein bisschen lebendiger. Und dann wird man sehen, wie weit sie auf den Parteitag kommt.
Andrea Nahles, gerade sie hat ja in den letzten Tagen den Eindruck eines Aufbruchs vermittelt. Jetzt zerreibt sich die Partei schon wieder. Wie sehr schadet das der SPD?
Das schadet der SPD natürlich massiv, dass jetzt, nachdem irgendwie der Eindruck entstanden ist, die Dinge würden jetzt in eine geordnete Bahn gelangen, dass es jetzt wieder Streit gibt. Und es schadet natürlich auch, dass Andrea Nahles dann zunächst einmal in den nächsten Wochen eigentlich nicht als Parteivorsitzende sprechen kann, sondern nur als Fraktionsvorsitzende und sich dann immer mit einem kommissarischen Vorsitzenden dann abstimmen muss. Das wird die Abstimmung innerhalb der SPD natürlich nicht erleichtern und das wird auch bei der Regierungsbildung, so sie denn zustande kommt, nach einer Mitgliederbefragung die Dinge nicht erleichtern. Aber das hat sich die SPD eben jetzt eingebrockt mit dem ganzen Chaos, was in den letzten Tagen veranstaltet wurde, insbesondere von Martin Schulz und auch von Sigmar Gabriel und anderen. Und das ist etwas, was man nicht so einfach von einem Tag auf den anderen abräumen kann. Aber ich glaube, dass Andrea Nahles auch nervenstark genug ist, jetzt durch diese Wochen durchzukommen. Ich glaube, wenn überhaupt eine in der Lage ist, im Moment die SPD aus dieser Notlage wieder herauszuholen, dann ist das Andrea Nahles, die doch ein erstaunlich gutes Nervenkostüm hat.
Sagt Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung. Stellen wir uns vor, ein Bundesrat hätte einen Schwiegersohn, der mit seiner Firma überteuerte öffentliche Aufträge in Millionenhöhe erschlichen hat. Für diesen Bundesrat würde die Luft sehr dünn. Ein Rücktritt wäre vermutlich unvermeidlich. Anders in Ungarn. Da steht der Schwiegersohn von Premierminister Orbán im Verdacht, mit seiner Firma Millionen an EU-Geldern erschlichen zu haben. Und es geschieht nichts. Dass die Geschichte mitten im Wahlkampf auffliegt, ist für Orbáns Regierungspartei aber zumindest unangenehm. Urs Bruderer berichtet.
Es geht um Licht, das helle, stromsparende Licht von LED-Leuchten. Viele Städte und Städtchen Ungarns haben in den letzten Jahren die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Die EU half mit Millionen und im ganzen Land hat dabei auffällig oft eine Firma den Zuschlag bekommen, die Elios Innovativ von Premier Viktor Orbáns Schwiegersohn István Tiborcs. Viele Städte schrieben den Auftrag so aus, dass einzig das Unternehmen Elios die Bedingungen erfüllen konnte. Entsprechend teuer fielen die Offerten aus. Diese Geschichte ist nicht neu. Neu ist, dass die Betrugsermittler der EU-Behörde OLAF der Sache nachgingen und einen Bericht nach Budapest schickten. Die ungarische Webseite für investigativen Journalismus 24.hu hat daraus zitiert. Demnach hat OLAF 35 Aufträge überprüft, die Elios gewann und in jedem Unregelmäßigkeiten entdeckt. In 17 Fällen sprechen die EU-Beamten von organisiertem Betrug. Elios hat offenbar sogar mit fiktiven Gegenofferten gearbeitet, die stets 5 oder 7% teurer waren als die eigenen. OLAF schlägt vor, dass die EU von Ungarn über 40 Millionen Euro zurückfordert. Die EU-Ermittler können nur auf Unregelmäßigkeiten hinweisen. Konsequenzen, Klagen, Prozesse und Bußen sind Sache der Mitgliedstaaten. Die ungarische Staatsanwaltschaft sagt, sie habe Ermittlungen aufgenommen und die könnten Jahre dauern. Elios bestreitet die Vorwürfe und behauptet, die Geschichte würde nur aus politischen Gründen neu aufgewärmt. Schwiegersohn Tiborcs hat sich vor 2 Jahren aus der Firma zurückgezogen. Wortkarg gibt sich auch die Regierung. Es sei eben Wahlkampf, sagt zum Beispiel Orbáns Kabinettschef Janos Lázár. Er war 2010 Bürgermeister von Hódmezővásárhely, jener Stadt, die Elios den ersten und einen der größten Aufträge erteilte. 7 Wochen vor den Wahlen macht ein solcher Skandal sogar eine Regierung nervös, die so fest im Sattel sitzt wie die von Viktor Orbán. Wie viele potenzielle Wählerinnen und Wähler sich jetzt von ihr abwenden, bleibt aber offen. Denn es ist fraglich, wie viele Fidesz-Anhänger von der Geschichte überhaupt erfahren. Fidesz kontrolliert fast alle großen Medienhäuser direkt oder indirekt. Und die berichten nicht oder kaum über Elios. Und wenn doch, dann schieben sie die Schuld einem Oligarchen in die Schuhe, der einst an Elios beteiligt und gut befreundet war mit Orbán, bevor sich die beiden verkrachten. Dass Geschäftsleute und Politiker verschiedener Parteien korrupt sind, ist in Ungarn allgemein bekannt. Auch in der Partei Fidesz und um sie herum sind in den letzten Jahren einige Leute unerklärlich reich geworden. Doch mit dem Schwiegersohn steht jetzt ein Mitglied der engsten Familie des Premiers unter Verdacht. Orbán ist für viele seiner Anhänger eine einsame Lichtgestalt. Doch die LED-Leuchten seines Schwiegersohnes werfen einen Schatten auf das Bild des aufrechten Beschützers der Nation, das Orbán von sich pflegt. Seine Glaubwürdigkeit nimmt Schaden. Den Wahlsieg wird dieser Skandal ihn nicht kosten, dafür ist die Opposition zu zerstritten. Aber vielleicht die verfassunggebende Zweidrittelmehrheit.
Der Bericht von Osteuropa-Korrespondent Urs Bruder. Nein, sie sind nicht plötzlich auf dem falschen Sender. So tönt es, wenn auf einer kleinen Insel von Bangladesch die Nachrichten kommen. Auch heute am Internationalen Tag des Radios. Sagordvip ist ein kleines Gemeinschaftsradio, eines, wie es sie in vielen Teilen der Welt gibt. Oft sind sie die einzige Informations- und Unterhaltungsquelle der Bevölkerung. Südasien-Korrespondent Thomas Gutersohn hat das Kleinstradio auf einer Insel von Bangladesch besucht.
Willkommen bei Radio Sagordvip, das einzige Radio, das auf der Insel Hatia zu empfangen ist. Der Name ist Programm. Sagordvip heißt auf Bangladeschisch Insel im Meer und das ist Hatia. Mit der Fähre dauert die Fahrt vom Festland nach Hatia gute 2 Stunden. Die FM-Signale der anderen Radiosender reichen nicht bis nach Hatia. Aus genau diesem Grund hat Shamsat Tibris vor 3 Jahren das Inselradio geschaffen.
Main object of this radio is to help people educate in their lifeline items.
Die Absicht dahinter war, die Menschen auf der Insel zu beraten, sagt der Radiodirektor. Etwa in Sachen Gesundheit, Erziehung oder wie sie ihren Lebensunterhalt verbessern können. Fast alle Bewohner auf der Insel sind Bauern. Für sie hat Radio Sagordvip eine eigene Landwirtschaftssendung.
কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান হাতিয়ার কৃষির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান হাতিয়ার কৃষি।
Ein Magazin, das 20 Minuten dauert und täglich ausgestrahlt wird, erklärt der Moderator der Sendung, Inayat Hussain.
I do the recording and field farmer interview.
Hussein geht sprichwörtlich aufs Feld und befragt Bauern bei der Arbeit. Er fragt sie, welches Saatgut sie verwenden, welche Düngemittel, wann sie säen, wann ernten. Wichtige Tipps, von denen andere Bauern wiederum profitieren. Die Manuskripte für seine Sendung hat Inayat Hussain von Hand geschrieben, denn Radio Sagordwip hat neben dem Sendestudio nur zwei weitere Computer, die zur Vorbereitung der Sendungen dienen. Die Mittel sind begrenzt, doch immerhin erreicht das Inselradio 150.000 Hörer im Schnitt. Bei einer Gesamtbevölkerung von 500.000 Inselbewohnern ist das eine sehr gute Quote. Im Dorf kommt das Programm jedenfalls recht gut an. In einem Teeladen haben sich ein paar Fischer zum Chai zusammengefunden. Sie sind sich einig, vor allem das Wetter interessiere sie und die Sturmwarnung. Diese Sturmwarnungen werden auf Radio Sagordwip beinahe wie ein Hörspiel inszeniert. Mit künstlichem Wind im Hintergrund gibt der Sprecher Auskunft über Intensität und Richtung der Winde. Viermal pro Tag präsentiert Radio Sagordwip auch nationale Nachrichten. Sie sind im lokalen Noakhali-Dialekt vorgelesen, denn die offizielle Landessprache spricht kaum jemand auf Hatia.
If my listener do not understand, then it is useless to say.
Radiodirektor Tibris sagt, es mache schlicht keinen Sinn, ein Radioprogramm zu machen, das niemand verstehe.
So from this perspective, we always prepare how people can understand our voice.
Und verstanden zu werden ist wichtig für Shamsa Tibris. Denn die meisten der Bewohner auf der Insel können weder lesen noch schreiben.
Because our poorer people are mostly literate or they have no literacy knowledge.
Gerade Frauen sind oft zu Hause von allen Informations- und Unterhaltungsquellen abgeschnitten. Auch ihnen ist eine eigene Sendung gewidmet.
Shrota Bondhura, apnara shunchen Radio Sagordwip 99.2 FM.
Diese wird von der 19-jährigen Nidrita Tabassum präsentiert. Sie erzählt in ihrer Sendung Geschichten von erfolgreichen Frauen in Hatia. Wie diese Hörerin etwa, die zu Hause ein zusätzliches Einkommen generieren und Geld anlegen konnte, um so die Schulbücher für ihre Kinder zu bezahlen. Tabassum will damit andere Frauen fördern, sie anregen, dasselbe zu tun.
She was talking about women's empowerment.
Doch ob Frau oder Mann, auf See oder Land, für die Moderatorin ist Radio Sagordwip ein Radio von und für die Leute von Hatia.
That's radio for our Hatia community people.
Und das ist auch der Slogan des Senders.
Thomas Gutersohn zu Besuch bei Radio Sagordwip in Bangladesch. So viel ist klar, die Schweiz wird demnächst die erste Olympiamedaille gewinnen. Es wird mindestens Silber, vielleicht sogar Gold sein. Denn seit knapp einer Stunde spielt das Schweizer Curling-Mixteam Jenny Perret und Martin Rios gegen das Team aus Kanada im Finale um den ersten und zweiten Platz. Ich bin nun verbunden mit unserem Sportreporter Adi Wiki in Pyeongchang. Unsere Girler, die wollen Gold. Sind sie auf Kurs?
Nein, sie sind nicht auf Kurs. Das fünfte End läuft und sie sind mit 3-6 im Rückstand. Und auch wenn hier ein Team am Werk ist, man muss sagen, dass Martin Rios einen schlechten Tag eingezogen hat. Er hat beim ersten, beim dritten und beim vierten End Fehlsteine produziert, die auf diesem Niveau einfach bestraft werden. Und deshalb haben die Kanadier beim dritten End 4 Steine schreiben können. Die Schweizer haben dann beim vierten End noch einmal einen Stein schreiben können, aber sie haben Powerplay gespielt und dann ist ein Stein zu wenig. Also momentan sieht es eher nach Silber aus.
Es scheint also nicht die Partie von Martin Rios zu sein. Nach dem Halbfinal sagte Jenny Perret vor allem, sie sei extrem nervös gewesen. Trotzdem hat es knapp zum Sieg gereicht. Welchen Eindruck macht die Schweizer Curlerin jetzt?
Sie ist sehr fokussiert und hat einige Fehler von Martin Rios kompensieren können, aber eben auch nicht alle. Sie hat einen wichtigen Stein zu spielen. Am Ende des zweiten Ends hätte sie drei Steine schreiben können und hat da einen kleinen Fehler gemacht und deshalb nur zwei aufs Schweizer Konto gebracht. Aber grundsätzlich sieht sie sehr ruhig und konzentriert aus.
Es sieht also im Moment eher nach Silber aus, aber Adiwiki, egal welche Medaille das es gibt, so oder so ist das eine Top-Leistung der Schweizer Girls.
Absolut, sie hatten ja in der Mitte des Turniers einen kleinen Hänger, haben sich dann beim letzten Gruppenspiel gegen die Russen zurückgekämpft. Da waren sie übrigens mit 2-7 im Rückstand, also mehr als sie jetzt gegen Kanada im Rückstand sind und haben noch gewonnen. Dann auch den Halbfinal wieder gut gespielt und gewonnen. Also eine Medaille ist mehr als verdient für das Schweizer Duo. Aber natürlich, wenn man im Final steht, dann möchte man auch gewinnen. Aber unter dem Strich die erste Medaille, eine schöne Sache hier in Pyeongchang.
Vielen Dank. Das war SRF-Sportredaktor Adiwiki direkt aus Pyeongchang. Ja, und hier im ersten und vierten geht es gleich weiter mit der Frage, welche Entwicklungshilfe ist sinnvoll? Was ist für die Katz? Das diskutieren wir mit Manuel Sager, dem Direktoren der DEZA, im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Thomas Fuchs.
Die Schweiz braucht eine neue, klare Cannabis-Politik. Das fordert die Stiftung Sucht Schweiz. Der Cannabismarkt müsse einheitlich reguliert werden, wobei dem Jugendschutz Rechnung zu tragen sei, so Sucht Schweiz. Die Rechtskommission des Ständerats will der Selbstbestimmungsinitiative der SVP keinen Gegenvorschlag gegenüberstellen. Die Kommission empfiehlt mit 12-1 die Initiative abzulehnen, denn sie würde die Schweiz nicht von internationalen rechtlichen Verpflichtungen entbinden. Und die Sterbehilfeorganisation Exit hat letztes Jahr 734 Personen in den Freitod begleitet. Das sind durchschnittlich 2 Freitodbegleitungen pro Tag. Laut dem Verein Exit Deutsche Schweiz stieg die Zahl der Mitglieder letztes Jahr um 10% auf 110.000 Personen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.